Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Wir sind zurück bei unserem Podcast. Wir packen's an und wir reden drüber. Heute gibt es eine neue Folge mit mir. Ich bin Lisa Clara. Ich habe auch die letzte Folge gehostet und freue mich total, dass ich jetzt nochmal eine Folge hosten darf. Und heute haben wir einen total spannenden Gast hier, und zwar Sarah Jacoubi. Hallo Sarah.
Hallo Lisa. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
Ja, hast du richtig gemacht.
Okay, das freut mich sehr. Sarah, kannst du vielleicht ganz kurz dich selbst vorstellen für unsere ZuhörerInnen?
Ja, also ich bin Sarah Jacoubi, ich bin 23 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Afghanistan und bin jetzt seit 8 Jahren in Deutschland.
Danke. Ja, wir haben Sarah in den Podcast eingeladen, weil Sarah eine unglaublich krasse Lebens- und Fluchtgeschichte hinter sich hat für ihre jungen 23 Jahre. Und ich glaube, anhand der Geschichte kann man allgemein nochmal verstehen, was Geflüchtete hinter sich gebracht haben, wenn sie hier in Deutschland ankommen. Aber Sarah engagiert sich auch selbst gleichzeitig für die Hilfe von Geflüchteten, so wie wir bei Wir packen's an. Und mich interessiert heute, wie ist es als Betroffene, diese Arbeit zu machen? Was ist der Blick von Betroffenen auf die europäische humanitäre Hilfe, die ja so viel und zu so großen Teilen von der Zivilgesellschaft gestemmt wird? Und deshalb schön, dass du da bist und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir hier in dem Podcast zu reden, Sarah. Ja, wenn es okay für dich ist, würde ich zuerst mal über deine Geschichte, über deine Kindheit bis heute sprechen, bis wir später dann zu den Berührungspunkten kommen oder zu unseren Berührungspunkten sozusagen. Genau, also fangen wir einfach mal von ganz vorne an, also vielleicht sogar schon vor deiner Geburt. Was ich von dir erfahren habe, ist, dass dein Vater aus Masai-e-Sharif stammt, also in Afghanistan, und dort wurden deine Eltern 1998 von der Taliban vertrieben und sind dann in den Iran geflüchtet, und du bist dann in Teheran im Iran geboren, richtig?
Ja, das ist richtig.
Und dort hast du dann auch deine ersten 12 Lebensjahre sozusagen gelebt.
Ja, richtig. Also als die Taliban die Stadt Masar-e-Sharif übernommen haben, musste meine Familie fliehen. Also die ganze Familie inklusive meine Onkel, also meine Tanten, sind auch in den Iran geflüchtet. Nur meine Großeltern konnten halt nicht Afghanistan verlassen, und sie sind dann dort geblieben zuerst, bis die Familie dann im Iran angekommen ist. Und erst später sind sie auch dann in den Iran geflüchtet. Aber davor wurde mein Großvater noch von den Taliban verhaftet und gefoltert. Aber ja, glücklicherweise haben sie ihn dann nochmal freigelassen. Und so konnten sie auch dann in den Iran fliehen.
Okay, krass. Das heißt, deine ganze Familie ist in den Iran geflohen sozusagen.
Erstmal schon, ja. Weil das einfach die einzige Überlebenschance für die Familie war damals. Also die Taliban hat die Schiiten umgebracht, und meine Familie, also wir sind Schiiten, deswegen mussten wir halt, beziehungsweise mussten meine Eltern Afghanistan verlassen.
Und du bist dann quasi im Iran groß geworden, aber eigentlich habt ihr da quasi illegal gelebt, weil ihr gar keine Papiere hattet. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also die Voraussetzungen, um diese Papiere zu bekommen im Iran, ist nicht so leicht. Man muss sehr viel Geld bezahlen, und wenn man dann eine große Familie hat und sich um alle kümmern muss, das ist nicht so leicht. Und das war auch tatsächlich bei uns der Fall gewesen. Also wir haben halt diese Dokumente nicht gehabt, deswegen dürften wir auch nicht zur Schule gehen. Wir hatten keine Krankenversicherung, wir dürften gar nichts besitzen, nicht mal eine SIM-Karte. es war wirklich sehr schwer. Ich weiß noch, wie ich mit Sehnsucht immer die normalen Menschen im Iran immer angestarrt habe, beziehungsweise die Kinder in meinem Alter, wie sie zur Schule gingen. Und die Schule war eigentlich in der Nähe von unserer Wohnung, aber wir konnten halt nicht uns anmelden und dahin gehen.
Das heißt, du bist als Kind gar nicht zur Schule gegangen?
Doch, ich bin zur Schule gegangen, aber nicht zu einer offiziellen, sondern zu einer afghanischen Schule. Das ist einfach von den afghanischen Bürgern, die im Iran halt leben und selbst von so einer Situation betroffen sind, organisiert. Also sie bringen quasi das, was sie schon gelernt haben und können, den Kindern bei, damit sie mindestens das Lesen und ja, das Lesen lernen und schreiben.
Okay, also deine ersten zwölf Lebensjahre warst du im Iran und dann wurde deine Familie aber vom Iran abgeschoben.
Richtig, ja. Also wenn die Polizei dich erwischt und du da, also du keine Papiere zeigen kannst, also vorzeigen kannst, dann kam es zwischendurch dazu, dass die Polizisten, die ganzen Menschen dann verhaftet und zurückgeschickt haben. Und das war dann unglücklicherweise in dem Fall der Fall gewesen. Es war auch manchmal wirklich, muss man sagen, vom Mensch abhängig. Manche Menschen haben aus Menschlichkeit das nicht gemacht. Ja, manche Polizisten haben dann gedacht, ja, ihr seid illegal, aber es gibt einen Grund, warum ihr hier seid. Aber in unserem Fall war der Polizist nicht nett, freundlich, der mochte halt den Geflüchteten nicht, den Afghanen nicht und hat uns dann einfach abgeschoben. Und ich war dann zum ersten Mal in meinem Leben in Afghanistan, ohne zu wissen, wie es überhaupt da aussieht.
Ja, das wollte ich dich auch schon fragen. Also ihr wurdet dann sozusagen zurückgebracht nach Afghanistan, aber du warst noch nie vorher dort.
Ja, ich war noch nie in Afghanistan, aber ich muss sagen, dadurch, dass die Lebensbedingungen im Iran nicht so gut waren und ich eigentlich immer sehr zielstrebig war und wirklich mir was Großes gewünscht habe im Leben und wusste, dass ich da im Iran nichts erreiche, wollte ich eigentlich immer zurück nach Afghanistan. Ich wollte dort eigentlich leben und weil ich wusste, dass ich halt mindestens vielleicht gleich angesehen werde und dort mir ein Leben aufbauen kann, ohne jetzt wirklich als illegales Wesen angesehen zu werden.
Ja, das heißt, ihr habt ja im Iran auch dauerhaft unter der Angst gelebt, eigentlich, dass quasi sozusagen der falsche Polizist euch erwischt oder die falsche Person irgendwie dahinter kommt, dass ihr keine Dokumente habt und ihr dann und dann quasi alles zu Ende ist, sozusagen.
Ja, richtig, richtig. Also man hat überall immer Angst. Also wie gesagt, man hat ja nicht die Möglichkeit, zum Beispiel etwas zu besitzen, wenn man illegal lebt. Also ich weiß noch, dass zum Beispiel, dass ich irgendwann ein Handy gekauft habe und weil halt meine Schule weit weg war, damit ich halt meiner Mama Bescheid sagen kann, dass ich zum Beispiel unterwegs bin und gleich ankomme oder so, damit sie sich keine Sorgen macht. Und die SIM-Karte konnte ich aber nicht selbst besorgen. Und ich weiß noch, dass unsere Nachbarin, sie waren wirklich sehr nett, sie hat zum Beispiel die SIM-Karte für mich gekauft, damit ich halt überhaupt eine SIM-Karte besitzen kann.
Ja, ja. Krass.
So war das.
Also ich war 2019 im Iran und bin da gereist. Ich meine, wenn man jetzt als deutsche Touristin da ist, ist ja sowieso alles auch ganz anders. Aber eine Sache, die schon sehr auffällig war, dass da wirklich sehr viele AfghanInnen wohnen und wirklich eigentlich ein Leben zweiter Klasse führen und die schlecht bezahltesten Jobs machen und also ganz klar nicht richtig in die Gesellschaft integriert sind. Das ist schon richtig heftig.
Ja, leider. Also ich war persönlich auch wieder dort vor 5 Jahren. Und die Situation ist anders, wenn man halt Dokumente hat, wenn man normal leben kann, wie du auch schon selbst gesagt hast, sieht alles anders aus. Aber für die Menschen, die halt illegal dort leben und die Menschen haben ja keine andere Chance. Jetzt zum Beispiel seit der Machtübernahme der Taliban, wie sollen die Menschen mit Dokumenten Afghanistan verlassen? Das geht ja nicht. Deswegen, ja.
Okay, dann warst du 12, als ihr zurück nach Afghanistan geschickt wurde sozusagen. Und dein Vater hat dann dort begonnen, für die NATO zu arbeiten.
Ja, richtig.
Und das war aber auch der Grund dafür, dass ihr dann von dort wieder gehen musste 2014, weil ihr quasi bedroht wurdet von der Taliban, also erneut sozusagen deine Familie bedroht wurde.
Ja, richtig. So sah das aus. Also die Taliban haben ja Probleme mit den Menschen, die für ausländische allgemeine Organisationen oder zum Beispiel bei NATO arbeiten. Diese Menschen werden immer wieder bedroht, sogar ermordet. Und wir haben halt auch die Bedrohungen immer wieder mitbekommen, aber irgendwann haben die Hausdurchsuchungen und so weiter angefangen. Und dann haben wir es festgestellt, dass es wirklich sehr ernst geworden ist. Und dann ganz plötzlich an einem Tag haben meine Eltern sich entschlossen, Afghanistan zu verlassen. Ja.
Das heißt, du hast eigentlich nur 2 Jahre in Afghanistan gelebt?
Genau, ich bin 2 Jahre wirklich in Afghanistan gewesen, habe dann auch eine normale Schule besucht. Und muss aber sagen, man hat es auch nicht leicht, wenn man aus dem Iran nach Afghanistan geht, weil du hast, also wenn du in einem anderen Land aufwächst, hast du automatisch halt die Sprache in dem Land gelernt. Und selbst, also für Persisch und Dari sind sehr ähnlich, aber sie unterscheiden sich trotzdem. Der Akzent ist anders und es gibt, der Wortschatz ist auch anders. Und bei uns, wir haben diese Schwierigkeit gehabt, erstmal uns daran zu gewöhnen, wirklich komplett auf Dari zu sprechen. Wir wurden auch ab und zu ausgelacht und das fand ich auch nicht so leicht, dass die Menschen uns als Iraner in Afghanistan bezeichnet haben, als auf einmal. Aber irgendwann ging es dann besser. Ja. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich einfach nirgendwo hingehöre am Ende.
Ja, ja. Weil du dort sozusagen dann die Iranerin warst, obwohl es sich für dich eigentlich so angefühlt hat, als ob ihr jetzt nach Hause geht sozusagen.
Richtig, ja.
Und also dein Vater ist ja dann quasi einer dieser Ortskräfte, über die so ganz viel geredet wird oder im Nachhinein, also später jetzt so viel gesprochen wurde, diese Ortskräfte, die quasi für die NATO oder die UN oder auch für die Bundeswehr quasi angestellt sind und die dadurch bedroht sind und wir lassen die quasi damit total alleine. Gab es jetzt in dem Fall deines Vaters irgendeine Hilfe von der NATO in dem Moment, in dem ihr bedroht wurdet?
Leider nicht, weil mein Vater hat das mit ihnen mitgeteilt und sie haben gesagt, es ist jetzt, also wir wissen schon, dass es, wie gefährlich die Situation ist, aber die Bürokratie dauert lange, also so wir müssen halt erstmal zum Beispiel eure Dokumente besorgen, damit ihr legal das Land verlassen könnt. Und wenn ihr das Risiko eingeht, so lange zu warten, dann ist auch okay, aber wir können also für nichts garantieren. Du weißt besser, was du machen kannst, aber das dauert halt lange, haben sie gemeint. Und mein Vater war wirklich sehr hilflos und hat dann gedacht, ja, also dann würde ich lieber, er wusste ja schon, wie gefährlich der Fluchtweg ist, aber manchmal hat man wirklich nicht die Chance, darüber lange nachzudenken, wenn man keine Möglichkeit hat, in Sicherheit zu leben, dann muss man halt das Risiko eingehen und ja, dann waren wir einfach plötzlich auf einmal wieder Geflüchtete.
Wie war das denn, also du und dein Bruder, ihr wart ja da quasi schon so alt, dass ihr verstehen konntet, was passiert. Hattet ihr auch Angst oder habt ihr das gar, also wart ihr okay damit zu gehen oder wolltet ihr eigentlich gar nicht weg?
Nein, also ich war, muss wirklich ehrlich sagen, also ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich jetzt endlich ein Land habe, wo ich hingehöre und wo ich mich entwickeln kann. Aber ich habe auch verstanden, dass die Situation nicht so leichtsinnig ist und dass man, also dass mein Vater keine andere Möglichkeit hat. Und ich wollte die Situation für ihn nicht schwerer machen, weil ich wusste, dass das für ihn nicht leicht ist, seine Familie, seine Eltern einfach alle zu verlassen und zu gehen. Weil meine Großeltern haben dann trotzdem weiterhin in Afghanistan gelebt. Und ja, wir müssten dann gehen. Und ich wusste zum Beispiel, dass in meinem Fall, ich bin ja trotzdem noch mit meiner Familie zusammen gewesen, aber sie mussten sich verabschieden. Und man hätte nicht gewusst, wann wir zurückgehen können, ob wir überhaupt irgendwann zurückgehen können. Und das ist nie passiert. Und meine Großeltern sind auch ein paar Jahre später beide gestorben. Und ich habe gesehen, wie sehr mein Vater darunter gelitten hat, dass er sich nicht einmal richtig verabschieden konnte von seinen Eltern.
Ja. Ja, das ist schrecklich, dass er sie auch nicht nochmal sehen konnte. Aber also ich muss ganz kurz noch sagen, ich finde das so stark, dass du dann auch sagst, ja, ich wollte es für meinen Vater nicht schwerer machen, weil ich habe gesehen, dass es sowieso schon schwer genug ist. Du warst halt 12, also, oder nee, da warst du dann,
damals
ja, 12.
14, nee, damals
14.
Noch 14, ja.
14, ja, trotzdem mit 14, da ist man halt Teenie, ne? Also, ich glaube, die wenigsten so Teenager, die in Deutschland in so einem privilegierten Leben aufwachsen, würden einfach sagen, ach ja, jetzt muss ich hier mein ganzes Leben aufgeben, aber ich mache es jetzt, weil dann ist es für meinen Vater leichter, ne? Also allein das ist ja schon so eine krasse, erwachsene Rolle, die du da irgendwie eingenommen hast.
Ja, aber ich muss sagen, das ist die Lebensbedingung, die aus einem das machen, was man wird. Also wenn man immer es schwierig hat, dann kannst du es einfach nicht anders machen.
Ja. Naja, und ich glaube halt auch, dass man schon ganz früh einfach sehr erwachsen wird, ne? Und sich gar nicht so leisten kann, dann so sehr Kind zu sein.
Richtig. Mhm.
Okay, also von Afghanistan seid ihr dann nach Pakistan und dann nochmal über den Iran in die Türkei.
Ja.
Also ihr wart sozusagen kurzzeitig wieder zurück im Iran.
Ja, und als ich da war, muss ich ehrlich sagen, ich wollte nicht eine Sekunde im Iran bleiben. Ich wollte gar nicht, weil für mich war das so, ja, ich habe sowieso da keine Chance. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Afghanistan zur Schule gegangen. Also in eine richtige Schule. Und also meine Eltern wussten auch, dass sie das jetzt von uns nicht wegnehmen können, ja, diese Möglichkeit, uns weiterzubilden, ein neues Leben aufzubauen. Und ja, und er hatte ja auch die Dokumente, dass er halt durch die Arbeit mit NATO halt in Gefahr geraten ist. Und deswegen konnten wir eigentlich dann in Europa den Asylantrag stellen. Und deswegen war das eigentlich klar, dass wir dann weiterkommen werden. Aber wo genau, war das natürlich nicht klar. Das haben wir dann später erst festgestellt, dass wir nach Deutschland kommen.
Ja, naja, und trotzdem, also obwohl ihr diese Papiere hattet und obwohl klar ist, also ihr könnt nachweisen, dass ihr bedroht werdet, weil dein Vater für die NATO gearbeitet hat, trotzdem musstet ihr quasi diese total gefährliche Strecke bis nach Europa nehmen und trotzdem musstet ihr mit dem Schlauchboot, mit den Schmugglern nach Lesbos und hattet keine Chance, irgendwie legal nach Europa zu kommen. Ja, also das finde ich auch so krass.
Ja.
Okay, also ihr seid dann auf jeden Fall in Griechenland angekommen und dann habt ihr quasi, ihr habt Griechenland zu Fuß durchquert, was ja zu der Zeit auch tatsächlich ziemlich viele Leute gemacht haben und wurdet dann aber an der mazedonischen Grenze aufgehalten und dort festgenommen. Und ich habe mich gefragt, warum, weil eigentlich zu der Zeit war doch eigentlich die Grenze zu Mazedonien noch offen, oder?
Nein, das war 15. Also wir sind am 15. September 2014 angekommen. In 2014 waren die Grenzen noch geschlossen. Und man hat nicht die Möglichkeit gehabt, so leicht über die Grenze zu kommen. Und deswegen wurden halt alle fast erwischt von der Polizei. Erst Monate danach wurde die Grenze offen, aber das war für uns dann nicht
weil
mehr relevant.
Da so ein großer Strom dann damals kam.
Genau.
Und deshalb ging die, war die Grenze. Aha, okay, ja, okay,
wir
verstehe.
Wir sind vor dieser Welle schon angekommen in Griechenland. Und damals waren die Gesetze in Griechenland auch total schwierig für die Geflüchteten. Also man hat nur 30 Tage Zeit gehabt, um Griechenland zu verlassen. Sonst hätte man nochmal aufgefangen werden können von der Polizei. Und wir wollten deswegen auch Griechenland schnell verlassen, weil wir Angst hatten, dass wir es nicht schaffen in 30 Tagen und dann ins Gefängnis kommen. Und das haben wir auch leider nicht geschafft. Und wir haben dann trotzdem, wir haben uns einfach versteckt in der Wohnung und geguckt, wie wir rauskommen können, weil die Griechen dann wirklich das gemacht haben und alle einfach 18 Monate lang dann verhaftet haben, die Dokumente nicht mehr hatten.
18 Monate?
18 Monate lang, ja. Das war so ein Gesetz. Und damals, als wir dann verhaftet wurden, ist mein Bruder aber weggelaufen von der Polizei. Also mein älterer Bruder, Meysam. Und der hat es dann geschafft, weiterzugehen. Aber wir wussten von ihm gar nichts. Also wir wussten nicht, was passiert ist, weil dabei wurde noch erschossen und so weiter. Wir haben uns solche große Sorgen gemacht. Ich weiß noch, dass meine Eltern gar nichts gegessen haben, weil wir jeden Tag in den Nachrichten gehört haben, dass die Menschen, weil es ja auch Winter wurde, erfroren sind, gestorben sind an unterschiedlichen Grenzen und dass ihre Identität nicht festgestellt werden konnte. Und wir haben einfach die ganze Zeit mit der Angst gelebt, dass mein Bruder einfach dieser Person war. Aber glücklicherweise haben wir dann etwa 40, 45 Tage später von ihm einen Anruf bekommen, dass er dann in Österreich angekommen ist und dass er dann Richtung Deutschland fährt. Und dann war er erst im Januar 2015 in Deutschland angekommen, in Hamburg.
40 Tage sind ganz schön lang, wenn man nichts von jemandem hört und sich Sorgen macht, ne? Ja. Ja, krass. Ich finde das gerade total spannend, weil ich bin das erste Mal nach Griechenland oder in dem Kontext in Griechenland gewesen 2015, als dann quasi die Grenze zu Mazedonien wieder geschlossen wurde und es da dann quasi dieses große Camp an der griechisch-mazedonischen Grenze gab. Aber tatsächlich merkt man, dass ich mich davor nie damit beschäftigt habe, weil ich überhaupt nicht, also ich wusste überhaupt nicht, wie die Regeln davor eigentlich in Griechenland waren für Geflüchtete, die da ankommen. Und es scheint ja dann schon so, als wäre das dann so eine kurzzeitige Welle, also so eine Zeit gewesen, in der diese große Welle von Menschen kam, wo dann einfach auch der griechische Staat so überfordert war, dass dann das gar nicht mehr so durchgesetzt werden konnte, sozusagen. Okay, nachdem ihr dann festgenommen wurdet, konnte dein Bruder sozusagen entkommen, hat sich in Richtung Deutschland gemacht und ihr seid zurück nach Athen gebracht worden.
Genau, wir sind dann zurückgebracht worden und als mein Bruder dann gesagt hat, dass er jetzt versucht, irgendwie die Familienzusammenführung durchzuführen, weil er dann die Dokumente von meinem Vater halt vorlegen konnte in Deutschland, wurde festgestellt, dass sie in Deutschland seinen Nachnamen einfach falsch aufgeschrieben haben. Das heißt, in seinen Dokumenten, also ich heiße ja Jakubi mit Nachnamen, und bei ihm wurde Jakubi geschrieben und das konnte er nicht ändern. Und dann haben sie gesagt, ja, dann seid ihr auch keine Familie mehr und du kannst die Familienzusammenführung nicht durchführen.
Was?
Ja, und das haben sie auch gemacht. Und dann waren wir in Griechenland und haben gedacht, okay, jetzt ist er da und er kann auch nichts machen. Was machen wir jetzt? Ich hatte auch, meine Geschwister sind sehr jung gewesen. Also mein Bruder war 9, meine kleine Schwester war 1 Jahr alt. Vielleicht nicht mal 1 Jahr alt, als wir in Griechenland waren. Und meine Mutter konnte nicht wegen den Kindern. Mein Vater musste da bleiben, weil die Familie einen Mann gebraucht hat, der auf sie aufpasst. Und ich wusste schon, dass ich die einzige Person bin, die jetzt sagen kann, okay, ich gehe. Und ich habe davor wirklich große Angst gehabt, aber ich wusste, wenn ich meine Angst zeige, wird es nie werden. Also sie werden das nicht erlauben. Und dann habe ich dann wirklich tagelang darüber nachgedacht, was ich machen kann. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich schaffe das. Ich werde gehen und ich werde dafür sorgen, dass wir durch die Familienzusammenführung wieder zusammen sein können. Weil jetzt können wir nicht zusammenleben und wir hatten sowieso kein Geld mehr, um für die Miete zu zahlen oder für alles andere. Und dann hat der Schlepper dann gesagt, okay, also ich sehe asiatisch aus ein bisschen, dass er dann einfach guckt, ob er einen Pass findet, der zu mir passt. Dann hat er das gemacht. Ich wurde dreimal verhaftet am Flughafen. Habe es nicht geschafft.
Des falschen Passes wurdest du dreimal verhaftet.
Genau, ich habe es nicht geschafft, in ein Flugzeug einzusteigen. Und das letzte Mal hatte ich einen chinesischen Pass bekommen. Wir waren gar nicht ähnlich. Ich muss sagen, manchmal ist das Schicksal. Und ja, ich glaube, Gott hat in dem Moment mir zugehört, weil ich gesagt habe, wir können es nicht mehr leisten, was sollen wir machen? Und wenn das dieses Mal auch nicht wird, dann scheitert es wahrscheinlich für immer. Und dann, ich war im Flugzeug. Ich wusste nicht wie, aber ich war im Flugzeug. Und dann habe ich erst die Angst wieder gespürt, dass ich, oh mein Gott, ich werde jetzt alleine nach Italien fliegen, ohne Begleitung von meinen Eltern, ohne meine Familie und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Weiterreise organisieren kann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber dann habe ich gedacht, Panik wird dir nichts bringen. Du musst jetzt mutig bleiben und gucken, was du machen kannst. Und dann war ich in Mailand. Und neben mir saß ein italienischer Ingenieur, der sich mit mir unterhalten hat. Und ich weiß noch, dass ich mir einfach eigen eine Geschichte überlegt hatte, was ich erzähle, wenn die Leute von mir irgendwas fragen. Dann hatte ich gesagt, dass mein Vater in Italien arbeitet, dass er ein Restaurant hat, dass ich Chinesin bin, dass ich jetzt meinen Vater besuchen möchte und vielleicht dann schon am nächsten Tag nach Frankreich weiterreise oder nach Deutschland, um mir einfach anderen Ländern anzuschauen, weil ich im Flughafen nachgeschaut hatte und festgestellt hatte, dass es einen Zug nach Frankreich gibt und keins nach Deutschland für die Nacht. Und dann, als ich ausgestiegen bin, habe ich festgestellt, dass die Leute kein Englisch gesprochen haben und niemand mir helfen konnte, wie ich überhaupt zum Bahnhof komme. Dann habe ich diesen Ingenieur wieder gefunden und ich habe ihn gefragt, ob er mir helfen kann, eine Fahrkarte zu kaufen für den Bahnhof. Dann hat er mir dabei geholfen und dann war ich am Bahnhof, circa um 11 Uhr nachts. Es war wirklich schrecklich.
Mit 14.
Ja, war wirklich schrecklich. Also ich war alleine, mir war es kalt, ich hatte Hunger, aber ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was zu essen. Ich wollte nur aus Italien weggehen. Und dann habe ich eine Fahrkarte gekauft und mein Zug ist so um 1 Uhr, glaube ich, gekommen. Und dann war ich am nächsten Tag in Paris. Ja, und dann habe ich mich erst mit meiner Familie in Verbindung gesetzt, erst dafür gesorgt, dass meine Eltern mir noch mal ein bisschen Geld schicken, weil mein Geld nicht mehr ausgereicht hat. Da habe ich dann noch mal einen Afghanen kennengelernt, der mir geholfen hat, über Western Union Geld zu bekommen. Und dann habe ich die Reise nach Hamburg organisiert und bin nach Hamburg gefahren. Und dann habe ich meinen Bruder endlich wieder gesehen. Ja.
Also erstmal wirklich Respekt dafür. Das ist so unglaublich, egal, auch eigentlich völlig egal, wie alt man ist, aber trotzdem ist es noch viel unglaublicher, dass du das mit 14 durchgezogen hast. Aber auch wenn du 24 oder 34 wärst, ist es total krass, sowas alleine zu machen. eine Sache, die, also um nochmal so einen Schritt zurückzugehen, für mich, um das so zu verstehen oder auch für unsere Zuhörenden, also irgendwie die Situation in Griechenland war schon ganz offensichtlich so schlecht, dass für euch klar war, ihr könnt da nicht bleiben. Weil du hast es jetzt auch gerade so erzählt, dass klar war, einer muss jetzt losgehen von euch und versuchen, euch dann nachzuholen, also die anderen nachzuholen. Ja. Wieso war das so schrecklich in Griechenland? Was war da so schlimm?
Also wie gesagt, diese Regelung von 30 Tagen hatten sich damals noch nicht geändert. Wir haben über 5 Monate illegal in Griechenland gelebt. Illegal. Also wir sind jeden Tag mit Angst rausgegangen, um uns irgendwas fürs Essen zu besorgen. Und jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass ein Polizist in meine Richtung kommt, ich bin weggelaufen. Ich bin wirklich gelaufen, weil ich wusste, dass die Möglichkeit besteht oder dass die Gefahr besteht, dass er mich mitnimmt. Und das ist mir auch wirklich einmal passiert, dass dieser Polizist hinter mir gefahren ist mit einem Motorrad und wollte mich mitnehmen. Und ich bin gerannt und habe mich irgendwo unter einem Auto versteckt, damit er mich nicht sieht. Und danach bin ich auch fast nie mehr rausgegangen, also außer wenn es wirklich nötig war. Und und die Regeln, ich weiß nicht mehr genau, wann sich die Regeln geändert haben, aber bis dahin, also bis ich in Griechenland war, war das nicht so. Und danach weiß ich noch, dass, also als wir uns in Deutschland vorgestellt haben, und dann die Dokumente von meinem Vater nochmal eingereicht haben, haben sie dann sich mit der griechischen Regierung in Verbindung gesetzt. Und dann ist meine Familie über Caritas aufgenommen worden. Und also dann haben sie erst eine Unterkunft bekommen in einer anderen Stadt. Also bis dahin in Griechenland. Bis dahin musste mein Vater sozusagen alles selbst finanzieren, die Miete, die Kosten fürs Essen. Und das ist gar nicht wenig, wenn man es überlegt. Also du hast ja in Afghanistan afghanisches Geld und in Deutschland, also in Europa hast du ja Euro. Und das ist
ja klar, und du hast kein Einkommen.
Bezahlbar. Ja.
Ja.
Sehr, sehr schwierig gewesen.
Okay, und dann hat aber quasi die Caritas denen geholfen, also deinen Eltern und deinen zwei Geschwistern, die noch in Griechenland waren.
Genau, bis wir dann die Familienzusammenführung in Deutschland durchgeführt haben, haben sie dann ungefähr ein paar Monate dann bei Caritas, also in Lavrio heißt der Ort, also die Stadt, da haben sie gewohnt.
Und konntest du dann eigentlich mit deinem Bruder zusammenleben, als du angekommen bist, oder war da immer noch das Schreibfehlerproblem?
Also wir konnten ja das trotzdem, also wir hatten ja auch so eine Familienurkunde, also man hat dann trotzdem zeigen können, dass wir Geschwister sind, aber ich weiß immer noch nicht, bis heute nicht, warum es so schwierig war für die deutsche Behörde, seinen Nachnamen zu ändern. Denn es ist bis heute nicht passiert, wirklich. Also das ist unglaublich.
Wirklich?
Ja, bis heute. Also wir leben schon seit 8 Jahren, also fast 9 Jahren in Deutschland. Und das ist immer noch nicht geschehen.
Das heißt, offiziell gehört dein Bruder sozusagen nicht zu eurer Familie?
Ja, also wenn der Nachname anders aussieht, dann heißt es ja auch, du bist nicht Teil der Familie. Ja. Aber ich konnte trotzdem mit ihm zusammenleben, ja.
Okay. Ich finde das halt unglaublich, wie man dann in so einer wirklich vulnerablen Situation so abhängig ist von den Behörden und die ja wirklich, also da einfach willkürlich keinen Bock haben zu helfen. Weil, also es kann nicht so schwierig sein.
Ja, auf jeden Fall. Das ist unglaublich gewesen, einfach wie gesagt. Also wir hatten beide eine Vormundin und diese Vormundin war also aus dem Jugendamt gestellt und sie war, ich weiß nicht, was sie gegen uns hatte, aber sie wollte uns die ganze Zeit zurück nach Griechenland zu unseren Eltern schicken. Also sie wollte gar nicht helfen und sie hat gar nichts verstanden. Ja, ich weiß nicht warum, aber das war unglaublich. Also ich wusste nicht, warum trotz der ganzen Schwierigkeiten in unserem Leben wir noch mit ihr was zu tun haben mussten. Das war wirklich, ja, weil wir waren beide jung, also nicht volljährig und wir haben eine Vormundin gebraucht und sie war wirklich total gegen uns. Ich weiß nicht warum. Aber ich weiß noch, dass sie für weitere 60 Jugendliche zuständig war. Sie war überfordert. Wow. Also deswegen, also ich habe auch noch in Erinnerung, dass ich wirklich monatelang auf eine Vormundin gewartet habe, weil ich hatte halt ein paar Beschwerden. Und damit ich halt zum Arzt gehen konnte und mich behandeln lassen konnte, habe ich halt die Unterschrift von meinen Eltern gebraucht. Und die waren ja nicht in Deutschland und ich hatte keine Vormundin. Das heißt, ich habe einfach gelitten, bis ich eine Vormundin bekommen habe.
Du konntest nicht zum Arzt gehen ohne diese Vormundin?
Ja, also sie konnten die Operation nicht durchführen, weil sie Erlaubnis von den Eltern gebraucht haben. Weil sie gesagt haben, halt, Unterschrift von den...
Unfassbar.
Ja, ich weiß auch nicht.
Okay, also du bist dann quasi in Deutschland angekommen und warst eigentlich erstmal total, also erstens total auf dich allein gestellt, aber eigentlich konntest du auch nicht für dich allein Entscheidungen treffen, weil dafür hättest du eine Vormundin gebraucht.
Genau, richtig, ja. Also sie hat mich noch, ich weiß noch, also als ich sie kennengelernt habe, habe ich ihr gesagt, meine Familie ist in Griechenland und ich muss irgendwas machen. Also ich weiß nicht, wie die Familienzusammenführung geht, aber ich muss irgendwas machen, damit meine Familie nach Deutschland kommt. Und sie hat irgendwann mich zu einem Staatsanwalt mitgenommen und dieser Anwalt hat mir dann gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht deine Familie nach Deutschland holen. Ich habe keine Ahnung, was da los war, um ehrlich zu sein. Sie wollte mir das beweisen, dass ich falsch liege und dass das einfach unmöglich ist, die Familie nachzuholen. Dann habe ich ihr auch gesagt, wissen Sie was, ich brauche Ihre Hilfe nicht. Also wenn Sie nicht helfen wollen, helfen Sie mir nicht, aber Sie dürfen nicht mein Leben noch schwieriger machen, denn sowas brauche ich nicht, weil in der Sekunde habe ich mich gefreut, dass sie sich um uns kümmert, als sie mich zum Anwalt mitgenommen hatte. Aber dann habe ich festgestellt, dass sie eigentlich mir sagen will, dass ich zurück soll, wenn ich meine Eltern haben will. Also ich habe eigentlich nichts mehr regeln können, um ehrlich zu sein. Das haben meine Eltern hinbekommen. Also durch Caritas haben sie jemanden kennengelernt, dann also eine Frau kennengelernt, also eine deutsche Frau kennengelernt. Die war dann in Hamburg, hat uns besucht und dann habe ich ihr auch gesagt, dass unsere Vormundin das so gemacht hat und uns gesagt hat, dass das gar nicht geht und ich habe halt kein Geld, um einen Anwalt zu nehmen. Und dann hat diese Frau halt durch Caritas einen Anwalt sozusagen finanziert. Oder ich weiß nicht, wie genau sie das finanziert hat, ob das durch Caritas war oder anders. Auf jeden Fall hatte mir dann einen Anwalt, der sich damit auskannte. Und er hat es geschafft, dann die Familienzusammenführung durchzuführen und hat dann meine Familie nach Deutschland geholt.
Aber was für ein Glück und gleichzeitig aber auch wie schrecklich, dass es dazu von einer Person abhängig ist, die dann hilft und dann klappt es irgendwie. Aber dass es alleine dann trotzdem so unglaublich schwierig ist.
Auf jeden Fall. Und sie war auch eine Freiwillige, die vor Ort einfach geholfen hat. Und dann hat sie zufällig meine Familie gesehen und hat sie sympathisch gefunden. Und hat sich dann mit denen unterhalten und mein Vater hat dann gesagt, dass meine Kinder, also meine zwei Kinder in Deutschland sind. Und dann hat sie sich einfach interessiert und dann hat sie Kontakt aufgenommen und dann war sie einfach zu Besuch und ja, so hat es sich ergeben.
Okay, und wie viele Monate hat es dann gedauert? Wie lange warst du alleine in Deutschland, bis deine Eltern dann nachkommen konnten?
Ich meine ein Jahr ungefähr dann, ein Jahr, ein Monat oder so. So 13 Monate ungefähr.
Ganz schön lange.
Ja, ganz schön lange. Aber das Problem war, als sie dann ankamen, waren sie ja im Flüchtlingslager.
Ja.
Und das, also, und damals war es ja auch die Geschichte mit der Flüchtlingswelle. Das heißt, es war wirklich überfüllt, überall. Und also wir haben keine Unterkunft bekommen. Sie haben einfach im Lager mit allen anderen erstmal gelebt, monatelang. Und dann, als sie dann in eine Unterkunft kamen, dann waren sie im Container. Und ich ging ja zur Schule. Ich war damals dann in der 10. Klasse. Ich habe zum Beispiel musste meinen Schulabschluss machen und ich konnte nicht mit meiner Familie zusammenleben. Ich habe dann weiterhin ein Jahr lang, also das heißt 2 Jahre, erstmal ohne meine Familie gelebt. Und später habe ich dann einfach, muss dann wirklich sagen, also habe es einfach akzeptiert, mit denen dann in einer kleinen Wohnung zu leben, damit ich überhaupt mit meiner Familie zusammen sein kann, weil etwas Besseres haben wir nicht bekommen. Wir haben dann einfach in so einer Unterkunft mit anderen Geflüchteten zusammengelebt und ich habe dort meine Schule beendet und alles andere. Ja.
Okay, Sarah, also wir machen jetzt kurz eine Pause, kurz durchatmen, weil deine Geschichte ist wirklich unglaublich. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Wir machen eine kurze Pause, auch für unsere Zuhörenden, und sind gleich wieder zurück.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unserer Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Okay, hier sind wir zurück bei unserem Podcast. Wir packen es an und wir reden drüber. Ich spreche hier jetzt schon die ganze Zeit mit Sarah Jacoubi über ihre unfassbare Fluchtgeschichte. Und in der Geschichte sind wir jetzt eigentlich endlich angekommen in Deutschland. Sarahs Familie konnte nachgezogen werden. Und also es klingt so, als wäre erstmal alles gut, auch wenn natürlich sehr viele Probleme dazukommen, auch nachdem man hier in Deutschland angekommen ist, keine Frage. Aber du, Sarah, hast es auf jeden Fall knallhart durchgezogen, bist zur Schule gegangen und hast dein Abitur gemacht, 2019. Richtig gut. Und nachdem du dein Abi hattest, hast du dich sozusagen dafür entschieden, jetzt dich selber für Geflüchtete einzusetzen. Wie kam es dazu?
Ja, also dadurch, dass wir selbst sehr viel gelitten haben während der Flucht, war das wirklich ein großer Wunsch von mir, irgendwann den bedürftigen Menschen zu helfen. Das war mir aber nicht klar, dass ich das direkt nach der Schule machen kann. Aber weil ich halt wusste, dass ich Medizin studieren möchte und eigentlich hatte ich diese Vorstellung, dass ich irgendwann dann vielleicht als Ärztin mit Ärzten ohne Grenzen und so weiter vielleicht arbeite. Aber als ich dann meine Schule beendet habe, ich hatte einen Durchschnitt von 1,8. Und dadurch, dass ich mein Abitur...
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Das war trotzdem nicht ausreichend, um einen Studienplatz in Deutschland zu bekommen. Obwohl man musste ja eigentlich auch den Hintergrund ein bisschen eigentlich berücksichtigen, weil ich bin nur 3 Jahre zur Schule gegangen in Deutschland. Für mich war Deutsch eine fremde Sprache. Alles war neu. Und das wurde trotzdem nicht berücksichtigt. Und ich wusste, dass ich zum Beispiel den Medizinertest mitschreiben soll, um diesen Durchschnitt zu verbessern. Und dann hätte ich halt Zeit gehabt. Und und dann habe ich gedacht, was mache ich? Ich habe eine Freundin, die arbeitet halt mit geflüchteten Menschen in Deutschland. Beziehungsweise sie arbeitet nicht mehr. Sie ist wieder nach Griechenland gegangen. Und ich habe mit der Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich bin jetzt fertig mit der Schule, ich möchte sehr gerne was machen. Am besten dann auch direkt für die Menschen, die jetzt in Flüchtlingslagern leben. Ich weiß nicht, ob ich sowas machen kann, weil ich habe ja keine berufliche Ausbildung oder so. Ich kann halt nur ein paar Sprachen und habe halt nur die Schule fertig gemacht. Geht das dann überhaupt? Dann hat sie gesagt, Sarah, du willst doch Medizin studieren. Es gibt, bestimmt von der Organisation Medical Volunteers International. Warum nimmst du nicht Kontakt mit denen auf? Soll ich das machen für dich? Dann habe ich gesagt, ja, aber was kann ich da bei denen machen? Ich wusste das nicht. Dann haben wir auf jeden Fall mit Kai Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir ein Vorstellungsgespräch Gespräch vereinbart. Und Ja, und dann hat er halt mir gesagt, dass ich als Teamkoordinatorin arbeiten kann und beziehungsweise, dass ich halt ein freiwilliges soziales Jahr bei der Organisation machen kann und als Teamkoordinatorin mich einsetzen kann und auch dann vor Ort zwischendurch helfen darf. Und das fand ich wirklich super cool. Dann war ich da, ich habe die Arbeit angefangen, dann war ich sozusagen die Person, die zuständig war, um die Mediziner auszuwählen und also nach Griechenland zu schicken für die Einsätze. Und dann war ich auch irgendwann persönlich vor Ort. Es war nicht leicht, ich muss sagen, weil man hat ja diese schlechten Erinnerungen und die muss man irgendwann auch verarbeiten können, aber diese Zeit hatte ich nicht. Also mein Leben war immer schwer. Und ich hatte die Zeit gar nicht gehabt, um mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Und als ich dann zurückging, habe ich Asthmaanfälle bekommen, obwohl ich kein Asthma hatte bis dahin. Und dann haben die Ärzte gesagt, weil wir ja auch, also ich habe ja mit Ärzten gearbeitet, ich war umgeben von Ärzten. Und die haben gesagt, das ist dann psychisch. Und ja, und dann ging es irgendwann dann wieder gut, aber... Kai wollte, dass ich nach 3 Tagen schon wieder zurückfliege.
Ganz kurz für unsere Zuhörenden. Kai ist unser stellvertretender Geschäftsführer. Es gibt auch eine Podcast-Folge mit ihm. Wenn ihr was über Kai erfahren wollt, dann einfach 2 Folgen zurückgehen. Da gibt es eine ganze Folge mit Kai. Wollte ich nur kurz einwerfen.
Sehr gut, ja. Und ich habe ihm gesagt, nein Kai, ich fliege nicht zurück. Es wird schon. Und dann, ja... Und dann ging es auch wieder und ich habe dann viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe dann als Übersetzerin vor Ort gearbeitet. Ja, man muss das auch berücksichtigen. Es gibt viele kranke Menschen, die auf diese Hilfe angewiesen sind, aber solange sie nicht sagen können, was die Beschwerden sind und ja, was sie genau machen sollen, dann geht das auch nicht. Und das war auch toll, als Sprachvermittlerin dabei zu sein. Und ich habe auch viel dazu
gelernt.
Wie lange
warst du dann in Athen?
Ich war 1,5 Monate, meine ich, vor Ort. Mhm. Ja. Und dann bin ich dann zurückgeflogen irgendwann. Und dann habe ich
ganz legal.
Ja, klar. Zum ersten Mal ganz legal. Und das war auch ein merkwürdiges Gefühl. Ein Lehrer von mir aus der Schule, mein Englischlehrer, Herr Jan Kammann, der ist auch ein Autor, der hat mich auch begleitet, weil er hat immer über meine Lebensgeschichte gehört und er hatte aber keine Vorstellung davon, wie die Situation für die Geflüchteten überhaupt halt in Griechenland aussieht. Und dann hat er mich gefragt, ob er mich begleiten kann. Das war wirklich sehr, sehr, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe es halt kaum erwartet, dass mich mein Lehrer begleitet. Und ich war sehr,
was für ein toller Lehrer.
Ja, was für ein toller Lehrer, wirklich. Er hat auch meine Schule im Iran besucht. Also er hat auch in seinem Buch über... die Schule geschrieben. Wow. Finde ich wirklich toll. Das heißt, alles kann bewiesen werden, was ich bis hier erzählt habe.
Ich habe keine Zweifel daran.
Ja.
Hättest du, als du dann zurückgegangen bist nach Athen, 2019 bist du wahrscheinlich zurückgegangen dann, oder?
Genau, richtig.
Mit Medical Volunteers.
Ja.
Ja. Das heißt also 4 Jahre später oder ein bisschen mehr als 4 Jahre später warst du sozusagen wieder dort. Hättest du dir so, als du das erste Mal da warst, vorstellen können, dass du 4 Jahre später kommst und die Situation ist eigentlich noch genauso schlimm wie damals?
Nein, um ehrlich zu sein, das habe ich gar nicht mehr vorstellen können, aber ich muss auch wirklich muss ehrlich sein. Die Situation hat sich enorm verschlechtert. Also damals, als wir ankamen auf Lesbos, es war schon, also die Kapazität für die Menschen war es schon bereits erschöpft. Aber Jahre später, ein paar Jahre später, haben sich ja die Anzahl der Menschen wirklich also sehr hoch gesteigert und sie hatten eigentlich nichts neu aufgebaut. Das heißt, also die Menschen haben in sehr schlimmen Situationen gelebt und das fand ich auch ziemlich schwer. Ich glaube, der Grund, warum es mir auch nicht gut ging, war genau das, dass ich das halt mit eigenen Augen gesehen habe, dass die Menschen noch in schlechteren Situationen leben als damals.
Ja.
Ja.
Ja. Und also du warst ja jetzt bestimmt eine der wenigen Betroffenen tatsächlich, also die quasi diesen Weg selber durchgemacht haben, die jetzt dahin zurückkommen und selber diese Hilfe leisten. Ihr habt ja bestimmt auch, habt ihr Hilfe bekommen, als ihr damals in Athen wart? Oder gab es da noch diese ganzen Strukturen, die es jetzt heute in Athen gibt, die gab es da wahrscheinlich noch gar nicht so viel, oder?
Also so viel war da nicht. Ich weiß, dass es ein paar Organisationen gab, die, also zum Beispiel Caritas hat Essen verteilt, also mittags. Ich weiß aber zum Beispiel auf Lesbos gab es damals freiwillige Ärzte, die haben einfach unabhängig von Organisationen vor Ort geholfen. Und ich hatte halt mein Fußgelenk auch verletzt. Ich hatte so eine Bänderdehnung und hatte halt ziemlich viel Schmerzen. Und diese eine Ärztin hat mir dann da geholfen und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich eine Ärztin werden wollte. Irgendwo hat es schon auf jeden Fall dazu beigetragen.
Ja, ja. Und also was würdest du dazu sagen, was ist die größte Herausforderung daran, wenn man als betroffene Person diese freiwillige Hilfe für Geflüchtete leistet?
Also ich glaube, Herausforderung ist, dass man weiß, dass man nicht allen helfen kann. Und egal, wie viel du hilfst und wie viel du machst, du hast halt nicht die Macht, die Lebenssituation der Menschen dermaßen zu verbessern, dass sie einfach immer glücklich bleiben können. Ja, du kannst ihnen in dem Moment helfen, aber wie der Tag morgen aussieht, ist halt nicht klar.
Ja. Und ich meine, das ist halt auch einfach so der Kern so auch von unserer Arbeit natürlich, dass wir die ganze Zeit nur die Notsituation auffangen sozusagen. Ne? Wir versorgen Menschen halt wirklich nur mit den Basics, dass sie irgendwie durch den Tag kommen können. Aber wir können einfach, also es ist so unfassbar frustrierend, dass man nichts an der großen ganzen Situation ändern kann. Also auch wenn man, also ich meine, wir versuchen das ja auch die ganze Zeit irgendwie politische Arbeit zu leisten und irgendwie politisch Einfluss zu nehmen, aber das ist einfach unglaublich frustrierend. Und wenn man vor Ort ist und hilft, dann muss man sich die ganze Zeit immer klar machen, dass man nur von Tag zu Tag hilft und dass man einfach langfristig gerade nichts verändert. Also man macht eigentlich nur Symptombekämpfung. Und das ist natürlich unglaublich wichtig, dass das jemand macht, aber es ist einfach so schwierig, damit klarzukommen, dass es dass die Situation dadurch nicht unbedingt verbessert wird.
Ja, du hast recht. Hm.
Ja, ich habe mir einfach auch Gedanken darüber gemacht, dass es natürlich total effektiv und toll und glaube ich auch viel hilfreicher für die Menschen ist, wenn da jemand da ist, der diese Situation nachvollziehen kann und der natürlich auch die Sprache versteht und der die Bedürfnisse nochmal anders versteht, ne? Weil wenn ich irgendwie vor Ort bin, dann kann ich mit meiner Empathie irgendwie versuchen, mich reinzufühlen, wie die Person sich in diese Situation jetzt gerade fühlen muss oder was sie brauchen kann. Aber also wirklich wissen tue ich es halt nicht. Aber du würdest es halt wissen. Und deshalb, glaube ich, eigentlich wäre das total toll, wenn mehr Geflüchtete diese Hilfe leisten könnten. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, total belastend. Man kann es von niemandem verlangen oder erwarten. Es gehören dazu unglaubliche Ressourcen natürlich auch, ne? Also zu helfen heißt ja auch ein Privileg zu haben, dahin zu reisen, sich das leisten zu können, diese Zeit zu haben und so weiter. Ne? Also das ist halt dann einfach unglaublich schwierig. Deshalb auch Respekt, dass du das gemacht hast.
Ja, danke schön. Ja, ich verstehe das total, was du sagst. Das ist richtig. Also ich weiß zum Beispiel, ich möchte gerne eigentlich die Geschichte der Menschen, die ich kennenlerne oder jetzt in dem Moment halt, für die ich übersetzt habe, wollte ich halt die Geschichte halt mitbekommen und das hat mich aber auch noch weiterhin belastet. Und ich muss auch sagen, dass die Ärzte mir gesagt haben, dass es nicht so gut ist, dass ich einfach Abstand halten soll, aber das geht nicht, weil ich mich wirklich irgendwie in der gleichen Situation gefühlt habe, obwohl das nicht der Fall war. Ich habe einfach die ganze Zeit mir gesagt, du konntest ja auch immer noch in dieser Situation sein. Also, dass du ein paar Jahre vorher ausgereist bist, ist der einzige Unterschied. Und ja, ist halt sehr schwierig gewesen. Ich weiß nicht.
Bist du so auf Situationen gestoßen, wo du dir auch, also wo du dachtest, also jetzt in diesem ganzen Feld von irgendwie dieser Nothilfe und humanitären Hilfe, da sind ja ganz viele Menschen unterwegs, die überhaupt keine Ausbildung dafür haben, ne? Also das ist wirklich, wird ja sehr viel gestützt von der Zivilgesellschaft, also von Freiwilligen, wie jetzt zum Beispiel Leuten bei uns im Verein, die dann irgendwie an die Außengrenzen reisen und da einfach mal für ein paar Monate helfen. Aber niemand von uns ist eigentlich dafür ausgebildet. Und wie gesagt, wir sind auch nicht betroffen. Hattest du so Situationen, wo du dir gedacht hast, das läuft hier alles ganz falsch, weil die gar nicht nachvollziehen können, wie diese Situation wirklich ist oder was die Leute wirklich brauchen?
Ich muss sagen, also solche Situationen hat man auch erlebt, weil zwischendurch, also da waren auch junge Menschen dabei, bei denen es eigentlich um andere Sachen ging. Aber das waren halt zum Glück nicht so viele gewesen. Also sie wollten reisen, andere Menschen kennenlernen, die auch helfen, aber nicht, es ging bei denen nicht um das Helfen selbst oder um die Menschen, die jetzt auf die Hilfe angewiesen waren. Fand ich halt nicht schön, aber ja, man weiß halt nicht, mit welchen Motiven alle Menschen kommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch nicht die Einzige, die mit Fluchthintergrund geholfen hat, denn in Athen habe ich auch eine weitere Person kennengelernt, der in Athen seinen Asylantrag gestellt hatte und der auch vor Ort also geholfen hat. Da habe ich auch festgestellt, dass ich nicht halt die Einzige bin, aber der kam halt nicht aus Afghanistan, sondern aus dem Iran. Aber man hat halt gesehen, der hat auch es nicht vergessen, wie sehr er gelitten hat. Deswegen wollte er auch irgendwas für die Menschen machen, um ihre Lebenssituation etwas zu erleichtern. Auch nicht aus medizinischer Hinsicht, sondern einfach ja, mit Essen, Klamotten und so weiter.
Ja, also diese Leute, die diese freiwilligen Arbeit machen und nur zum Spaß da sind, die haben wir Volunteurists genannt. Also Volunteers und Touristen. Die, und von denen gibt es tatsächlich ziemlich viele. Und ich glaube, für mich war das auch eine große Enttäuschung, diesen Menschen zu begegnen, die auch überhaupt kein Interesse daran haben, wirklich mitzuarbeiten, sondern gerne Fotos mit den Kindern in den Camps machen, aber bloß nichts Anstrengendes. Und ja, von denen gibt es leider ziemlich viele. Und das finde ich sehr verstörend, auch an diesen Orten.
Das glaube ich dir. Ja, ich habe auch eine Ärztin kennengelernt, die mich wirklich total genervt hat. Und ich weiß noch, dass ich wegen ihr mit Kai Kontakt aufgenommen habe, ob wir sie nicht rausschmeißen wollen. Und wir haben das tatsächlich auch gemacht, glaube ich. Wir haben sie rausgeworfen, weil, also ich hatte lange Haare damals und wir waren in der Klinik, wir waren halt bei der Behandlung der Patienten und dann sagt sie auf einmal zu mir, mach mal deine Haare weg, sie haben doch alle Läuse, sie sind dreckig. Du kannst doch nicht so nah stehen und ja, du machst, du, also, weißt du, was ich meine? Also sie hat Menschen nicht als Menschen gesehen. Und ich fand das unerträglich, ich konnte das nicht sehen. Und sie wusste ja auch nicht, dass ich ja selbst davon auch betroffen war. Und ich fand das so frech. Ich meinte, du bist eine Ärztin, wofür bist du denn gekommen? Für ein Zertifikat? Ist das dein Ernst?
Wahrscheinlich.
Sorry, wir geben dir kein Zertifikat. Du kannst ruhig gehen, habe ich ihr auch am Ende gesagt.
Sehr gut.
Und sie war auch weg, aber ich habe den Sinn der Sache nicht verstanden, warum sie überhaupt dann gekommen ist, wenn sie die Menschen schmutzig oder ja nicht wert findet.
Ja. Ja, also ich glaube, das war ist für mich so in dem Kontext, in dieser ganzen Arbeit schon auch immer sehr schlimm gewesen. Und ich meine, wir reden hier von Einzelpersonen und nicht von den meisten Menschen, die da unterwegs sind. Aber es gibt trotzdem die Menschen, die sich in diesen Strukturen verirren, die nicht aus den gleichen Gründen da sind wie die anderen, sondern die diese Situation ausnutzen für ihre eigenen Vorteile. Und ja. Das ist, glaube ich, dann in diesem Kontext dann immer noch mal besonders enttäuschend, weil man irgendwie so davon ausgeht, dass man so am selben Strang zieht und dass man dieselben Werte hat. Und dann tauchen da plötzlich Menschen auf, die irgendwie ja offensichtlich nicht die gleichen Werte teilen.
Ja, leider. Aber wiederum auf der anderen Seite gibt es auch wirklich Menschen, die kommen wollen, um zu helfen. Und das hat mich auch wirklich begeistert, das muss ich auch sagen. Ich habe immer noch Kontakt zu diesen Ärzten, Krankenschwestern, die ich da kennengelernt habe, die wirklich vom ganzen Herzen einfach wirklich den Menschen helfen wollten. Und sowas hatte ich auch also davor nicht erlebt. Und das war wirklich für mich eine große Freude. Und ich war wirklich sehr dankbar, ja.
Ja, und ich meine, das muss man halt auf jeden Fall auch sagen, dass, ja, habe ich vorhin ja schon erwähnt, also an diesen ganzen Orten wie in Athen oder Thessaloniki auf Lesbos, in Serbien, in Bosnien, an diesen ganzen Orten wird wirklich die Nothilfe der Geflüchteten zum großen Teil durch die Zivilgesellschaft gestützt, und zwar durch Leute, die das freiwillig machen. Und also für mich, wenn ich vor Ort bin, ist es auch immer was mir irgendwie total... Also tatsächlich, obwohl die Situation so schlecht ist, was mir auch irgendwie Kraft gibt, dass da diese Menschen sind, die jeden Tag einfach helfen und irgendwie diese Energie haben, dass man nicht frustriert ist von der Situation, sondern sich so antreibt, jeden Tag halt aufs Neue Menschen halt zu helfen und so zusammenzuhalten und Solidarität zu zeigen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie ist es heute? Also du hast dann dieses FSJ gemacht und engagierst du dich jetzt heute noch für Geflüchtete?
Also wir haben mit Kai und vier anderen Personen also eine eigene medizinische Organisation gegründet für die Geflüchtete in Dunkirk und Calais in Frankreich. Und ich war, also das letzte Mal war ich im September 2022 vor Ort, also in Frankreich, und habe geholfen, aber dieses Mal als Medizinstudentin. Und bis jetzt habe ich dann nicht mehr die Zeit gehabt, um zu helfen, aber das ist halt mein Ziel, auch zukünftig mich weiterhin einzusetzen. Also ich hatte mein Staatsexamen.
Weil du es also doch geschafft hast, einen Studienplatz in Medizin zu bekommen.
Ja, genau.
Seit also wann machst du das Studium?
Seit 2020, ja, schon seit 3 Jahren.
Okay, sehr schön. Und gefällt's dir?
Ja, auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr.
Und kannst du noch kurz sagen, wie die NGO heißt, die ihr gegründet habt?
Die NGO heißt No Border Medics. Mhm. Ja. Und ja, wir sind da.
Richtig gut. Okay, Sarah, also... Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt richtig viel besprochen und jetzt sind wir so ein bisschen am Ende von dem Podcast. Und gibt es irgendwas, was dir noch sehr wichtig ist zu erzählen oder zu sagen oder unseren Zuhörenden mitzugeben?
Ja, was mir halt noch wichtig ist zu sagen, ist, dass leider heutzutage also die Situation in Afghanistan gar nicht mehr so viel in den sozialen Medien thematisiert wird. Und dass es wichtig ist, trotzdem an diese Menschen zu denken, vor allem an die Frauen des Landes, die seit 2,5 Jahren nicht mehr sich bilden können oder sich weiterbilden können oder arbeiten können. Das ist wirklich etwas, worüber wir uns Sorgen machen müssen, aber die Welt hat sich leider dazu entschieden, ja, sich daraus rauszuhalten.
Ja, gut, dass du das noch ansprichst. Hast du Ratschläge oder Tipps, wie was man tun kann, wenn man, also wenn man helfen will, wenn man sich dafür einsetzen will?
Also, das ist ein sehr schwieriges Thema, denn...
Ja, ich weiß, dass es total kompliziert ist, deshalb frage ich jetzt ja, so blöd.
Also ich persönlich, ich helfe halt mit Spenden, weil ich habe halt meine Familie noch vor Ort, meine Cousinen, meine Tanten und so weiter leben noch in Afghanistan und das tut mir einfach sehr leid, dass sie sich nicht weiterbilden können. Ich versuche in meiner Freizeit mit ihnen halt ihnen Englisch beizubringen, mit der Hoffnung, dass sie irgendwann das benutzen können oder vielleicht die Möglichkeit bekommen, durch ein Stipendium oder irgendwas in der Art Afghanistan zu verlassen. Aber es ist schwierig. Viele Menschen können sich das Internet nicht mal leisten. Deswegen weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, wie man genau da helfen kann. Aber ich weiß, dass jetzt, also bald, der Winter kommt und dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel keinen Mann in der Familie haben, es gar nicht leicht haben werden. Deswegen am besten einfach spenden, wenn ihr könnt, an Hilfsorganisationen, die vor Ort den Menschen helfen. Denn es gibt viele Familien, die keinen Mann haben, also Frauen mit Kindern, die ja bedingt durch die Regierung nicht arbeiten und nicht, also kein Geld verdienen können und deswegen auch für die Heizung und so weiter nicht sorgen können. Und ja, ihr Überleben, ist die Frage, ist halt, also liegt dann in unseren Händen sozusagen.
Ja. Ja, und also, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn man keine Möglichkeit hat zu spenden, dann hilft es auch, darüber zu reden, sich auf dem Laufenden zu halten, weiter Medien zu konsumieren, in denen darüber berichtet wird. Und es sind tatsächlich leider nicht viele, aber trotzdem gibt es ja immer wieder auch kleine Berichte über die Situation in Afghanistan. Und einfach nicht vergessen und weiter darüber reden, ist auch schon unglaublich hilfreich, weil es einfach immer wieder in den Hintergrund rückt.
Ja, also weil seit 2-3 Tagen gibt es auch noch Erdbeben in Afghanistan und viele Menschen, viele Dörfer sind zerstört und Menschen, also viele sind gestorben und keiner kann helfen. Menschen sind wirklich auf diese Hilfe angewiesen, aber ja, die Taliban-Regierung kann einfach nicht helfen. Sie sind für sowas niemals vorbereitet gewesen. Und in dem Fall, also wenn der Winter kommt und diese Menschen keine Unterkunft haben, werden sie den Winter nicht überleben. Deswegen am besten spenden. Und es gibt wirklich viele Spendeaufrufe.
Ja, vor allem jetzt durch das Erdbeben.
Genau.
Und da ist es ja wirklich so, dass es also mehrere Dörfer und Städte ja komplett in Schutt und Asche liegen und und wirklich tatsächlich kein Haus mehr steht sozusagen. Und richtig. Die Leute, ihre Verwandten und Freunde und auch ihre Sachen einfach mit der Hand aus dem Schutt graben müssen, weil es überhaupt keine Hilfe für sie gibt.
Ja.
Ja. Okay, mit diesem traurigen Thema entlassen wir jetzt unsere Zuhörerinnen, aber es ist auch gut so, weil es ist ein klarer Auftrag. Beschäftigt euch damit und spendet, wenn ihr könnt. Und sonst folgt, wir packen es an auf den sozialen Medien oder checkt unsere Website aus, falls ihr uns noch nicht kennt. Haltet euch auf dem Laufenden über unsere Arbeit und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du heute da warst, Sarah, und deine Geschichte erzählt hast. Und,
sehr gerne.
Ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft auf jeden Fall und hoffe, wir werden uns wiederhören.
Dankeschön, ich dir auch. Ja, auf Wiederhören, Lisa.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.